rund um Forschung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ACR, dem Forschungsnetzwerk für KMU. In unserem Podcast reden wir über Begriffe, Prozesse, Rahmenbedingungen und Hintergründe rund um das Thema Forschung und Innovation und ihre Bedeutung für die Wirtschaft. Mein Name ist Rita Kremsner. Schön, dass Sie reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ACR-Podcasts rund um Forschung. Dass bahnbrechende Erfindungen von einzelnen Forschenden im einsamen Kämmerlein getätigt werden, entspricht schon lange nicht mehr der Realität. Es sind oft ganze Teams, teils auch mehrere, die an einer Forschungsfrage arbeiten, die auf den Ergebnissen der anderen aufbauen, diese ergänzen und dann eben zu Innovationen weiterentwickeln. Dafür ist eines nötig: Kooperation. In dieser Folge unseres Podcasts soll es darum gehen, wie wichtig Kooperation in der Forschung ist und wie und warum Organisationen, Unternehmen, Forschende und vor allem die Qualität der Ergebnisse davon profitieren. Und was wir tun können, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir hier einen Anreiz schaffen können. Zu diesem Gespräch habe ich heute drei Gäste eingeladen. Martin Kocher, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und ehemaliger Wirtschaftsminister.
Hallo.
Iris Filzwieser, Unternehmerin und Präsidentin der ACR.
Hallo Rita.
Sowie Evelyn Fisseltaler, Senior Researcher am Zentrum für Elektronenmikroskopie in Graz.
Hallo Rita, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr da seid. Als Einstieg möchte ich gerne in die Runde fragen, was assoziiert ihr als erstes mit dem Wort Kooperation und was bedeutet es für euch persönlich, ganz kurz in einem Satz?
Kooperation für mich ist ziemlich einfach. Ich bin die ACR-Präsidentin, also ACR ist die pure Kooperation, branchenübergreifend, divers und sehr erfolgreich.
Kooperation ist die Voraussetzung für Erfolg in fast allen Bereichen des Lebens.
Kooperation lebt davon und kann nur funktionieren, wenn ich bereit bin, dem anderen zuzuhören. Das heißt, Kooperation hat für mich vor allem mit Zuhören zu tun, damit zwei Partner zueinander finden können.
Dankeschön. Und nun zum eigentlichen Thema. Sowohl in der Industriestrategie als auch im FDI-Pakt wird Kooperation mehrfach erwähnt. Nicht nur als eine von vielen Maßnahmen, sondern auch als kritischer Erfolgsfaktor für Wettbewerbsfähigkeit, für technologische Souveränität und auch für gesellschaftliche Resilienz. Auch in deinem Buch Gemeinsam stark, Martin, geht es um Kooperation und Vertrauen als Erfolgsfaktoren. Warum ist Kooperation so wichtig, gerade jetzt und vor allem zwischen Forschung und Wirtschaft?
Ja, die Welt ist komplex und deshalb gibt es niemanden, der alles überblicken kann. Es geht um Arbeitsteilung und damit ist Kooperation die Voraussetzung für Fortschritt in vielen Bereichen. Und man sieht das ja auch in der Wissenschaft. Die Teams, die an Fragen arbeiten, an Forschungsfragen arbeiten, werden immer größer. Wir sprechen über ganz abstrakt Ökosysteme in der Forschung. Das heißt ja nichts anderes wie, Institutionen müssen kooperieren. Es müssen unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten zusammenkommen, um dann erfolgreich zu sein. Und wenn man vergleicht, was immer, vor 50 Jahren war das noch nicht ganz so wichtig in allen Bereichen. Jetzt ist es noch viel wichtiger geworden und wir sehen, dass die Arbeitsteilung einfach dazu führt, dass wir kooperativ sein müssen. Und das setzt voraus, dass man auch ein Vertrauen aufbaut zwischen Institutionen und Personen.
Ja, ich darf das vielleicht gleich aufgreifen von dir. Das Vertrauen aufbauen sehe ich als Riesenthema heutzutage. Früher war das, glaube ich, klarer und einfacher. Man hat sich in der Branche gekannt, man hat zum Telefonhörer gegriffen, hat ein Mittagessen gemeinsam gemacht. Heute ist die Zeit so schnell und wir haben gerade früher auch ein bisschen diskutiert, die Medienlandschaft ist so breit, dass man subjektiv das Gefühl hätte, es müsste ja viel einfacher sein, eine Kooperation zu starten. Aber in Wahrheit, glaube ich, ist es viel schwieriger. Also ich habe das Buch auch voller Interesse gelesen und mir hat ganz besonders gefallen, dass alles auf persönlichen Beziehungen eigentlich aufbaut mit Vertrauen. Und Vertrauen kann ich nicht über Medien und Social Media gewinnen, sondern Vertrauen kann ich nur durch persönlichen Kontakt gewinnen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung dieser Zeit. Also ich unterschreibe alles, es ist noch komplexer, noch schwieriger. Egal welche Branche ich bediene, ich muss noch mehr wissen als Geschäftsführer, wo gehe ich hin in die Zukunft. Und das weiß ich alles nicht mehr selbst, weil ich bin ein Branchenspezialist, aber nicht so breit. Und dann ist die Frage, wie komme ich zu meiner Kooperation? Und ich glaube, wir werden heute noch eine spannende Diskussion zu dem Thema haben.
Das auf jeden Fall. Evi, hast du einen Gedanken dazu?
Im Endeffekt ist es genau das Gleiche, was wir auch aus der Forschung heraus sehen. Das heißt, unsere technischen Innovationen werden immer komplexer, man wird immer weiter spezialisiert. Und eigentlich muss man letztendlich zusammenfinden, mit denen, die auch das als Anwendung brauchen oder um ihre eigenen Ziele weiterzutreiben, damit man dann gemeinsam als Team was weiterbringt, weil es einfach unmöglich ist, einzeln so breit aufgestellt zu sein, auch als große Firma, dass man alle Expertisen wirklich in einem beieinander hat und man muss sich in Teams finden, um gemeinsam dann weiterzukommen.
Iris, wir wissen ja, also wie wir jetzt gehört haben, ist Kooperation gut und wichtig. Allerdings sehen wir im internationalen Vergleich, dass Österreich sich da langsamer entwickelt bei den F&E-Kooperationen, vor allem bei KMU. Wie passt denn das zusammen aus deiner Sicht? Sind wir in Österreich da besonders zurückhaltend?
Also ich glaube mal nicht, dass wir besonders zurückhaltend sind in Österreich. Ich erlebe die KMU-Landschaft als unglaublich inspirierende Landschaft mit vielen motivierten Menschen, die da aktiv am Leben teilnehmen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Thematik in dem Wort Forschung und Entwicklung. Viele KMUs sehen sich da nicht wirklich abgeholt, weil es gibt nach wie vor dieses große Thema, naja, ich forsche ja nichts, ich habe ja nur was optimiert. Das heißt, es wird, glaube ich, auch diese Bewertung von der universitären Forschung über die angewandte Forschung bis wirklich hin zur Entwicklung, die viele KMUs machen, noch immer medial und auch im Wort ein großer Unterschied gemacht. Und wenn es gesagt wird, die KMU hängt da ein bisschen hinten nach, ich glaube das eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass wir nur eher von Entwicklungen reden und nicht von Forschungsergebnissen reden. Und das muss auch einmal gesagt werden. Wenn wir jetzt in die nächsten 10 Jahre blicken, und wir werden auch am Schluss, glaube ich, noch einmal dazu kommen, und auf das freue ich mich besonders, diese Roadmap ein bisschen zu diskutieren. Ich glaube, die KMU muss motiviert werden, dass ihre Entwicklungen zukunftsträchtig sind, dass genau das der Weg ist, den wir jetzt gehen müssen. Und ich glaube, eine KMU hat nicht so viel Zeit, über solche Dinge bewusst nachzudenken. Soll ich forschen, muss ich forschen, sondern das ist viel mehr Entwicklung under pressure. Also ich habe einen Druck, ich muss ein Geld verdienen, ich muss wo weiterkommen. Und wenn wir das ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und auch öffentlicher zugänglich machen und vielleicht auch mit Anreizfinanzierungen unterstützen, würde ich einen großen Hebel sehen, also die KMUs zukunftsfitter zu machen.
Ich halte es für ganz wichtig, dass wir oft auch gar nicht so sehr über Forschung sprechen, sondern über Innovation sprechen. Innovation ist ja letztlich das Ergebnis von Forschung und Entwicklung. Und am Standort Österreich oder Standort Europa, wo die Kosten vergleichsweise nicht im Weltvergleich relativ hoch sind, ja, die Personalkosten sind hoch, die Energiekosten sind relativ hoch. Das wird auch so bleiben in der nächsten Zeit. Wir werden nicht ein billiger Produktionsstandort werden. Umso wichtiger ist es, innovativ zu sein. Und Innovation passiert tagtäglich in jedem Unternehmen und manchmal wird es gar nicht so als Forschung wahrgenommen, wie du gesagt hast. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch bewusst macht. Und die Zeit ist knapp, die Ressourcen sind knapp, gerade in KMUs. Aber viele sind sehr innovativ, ohne dass sie es, glaube ich, so bewusst als Forschung empfinden.
Mhm. Ja. Ich glaube, das auch, ja. Und ja.
Ich glaube, dass wir grundsätzlich in Europa und in Österreich ein bisschen immer ein Thema haben, dass wir doch sehr vorsichtig sind und auch uns manchmal über große Sprünge nicht drüber trauen, die Innovationen oft brauchen würden. Und die Ines hat vor ein paar Podcast-Folgen einmal gesagt, Forschung ist der einzige Bereich, in dem Scheitern erlaubt ist, was tatsächlich wahr sein muss, weil das einfach Forschung braucht. Also diese Freiheit, dass man sagt, ich probiere verschiedene Wege aus, die alle viel Potenzial haben und der dann der Beste ist, den wähle ich dann aus. Und das ist ja was gerade das KMU und gerade in der jetzigen Zeit manchmal vielleicht ein bisschen auch mit Vorsicht gesehen wird, dass man sich vielleicht nicht so drüber trauen will. Und ich glaube, da brauchen wir gemeinsame Anreize und Unterstützung von allen Seiten, von uns als Forschern, von den Förderstellen und wo auch immer die herkommen kann, auch von der Kooperation mit größeren Firmen, dass wir die KMUs dazu bringen, dass sie sich trauen können. Und dann gemeinsam Innovationen schaffen können.
Das Wort trauen, darf ich da was dazu sagen, mit dem kämpfe ich ein bisschen, weil ich finde ja, jede Geschäftsführerin und jeder Geschäftsführer einer KMU in Europa ist wirklich mutig momentan mit all den Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. Ich glaube nach wie vor, dass Trauen hängt auch mit Wissen zusammen und hängt mit fehlenden Kooperationen zusammen. Ich bringe immer das Beispiel, ich bin in einer Familie groß geworden, wo der Papa ein Montagearbeiter war und mein Bruder ist selbstständig, ich bin selbstständig, meine ganzen Cousinen und Cousins sind selbstständig. Und wenn ich jetzt alle anschaue, unsere ganze Familie nur anschaue, dann sind wir zu zweit, die studiert haben und wir forschen in unseren Unternehmen, weil wir von der Pike auf gelernt haben, es gibt Forschung und es gibt Leute, die forschen und scheitern. Alle anderen, die eine Firma gegründet haben, im Handwerksbereich, im Handelbereich, wo auch immer, die hatten nie in der beruflichen Karriere einen Zugang zu Forschung oder Innovation. Und ich glaube, es ist aber jetzt in der Zeit, es plakativ zu machen, dass egal in welcher Branche ich zu Hause bin, ich hatte ganz ein langes Gespräch mit meinem Bruder wegen diesem Podcast, der eigentlich eine Montagefirma hat, der hat so viele Ideen zu innovativen Themen und ich habe gesagt, und, mit wem besprichst du das? Ja, da habe ich gar keine Ahnung, zu wem ich da eigentlich gehen könnte. Und ich glaube, das müssen wir überlegen, wie können wir das schaffen, dass die innovativen Ideen haben, den Kooperationspartner, den Diskussionspartner finden, mit dem sie das diskutieren können. Ich weiß nicht, ob es wirklich mutig sind die alle. Es fehlt momentan schon ein bisschen an den Schnittstellen. Zu wem gehe ich? Mit wem bespreche ich das?
Wie ist das denn aus der Forschungssicht, Efi? Also du bist ja Forscherin in einem hochtechnologischen Umfeld. Welchen Stellenwert hat Kooperation bei dir, also von der Forschungssicht und mit Unternehmen? Was ist deine Erfahrung aus dem Alltag?
Ja, einen riesengroßen. Also das ist sowieso immer ein Thema als Forschungsinstitution. Das, was du machst, das machst du ja nicht nur für dich oder zum Selbstzweck, sondern du machst es ja für etwas, für jemanden. Und bei uns im Zentrum für Elektronenmikroskopie ist das noch einmal ausgeprägter, weil unser wissenschaftliches Thema sind die Untersuchungsmethoden, aber wir machen das für jemanden anderen. Also wir brauchen immer Anwendung, wir brauchen ein Material, wir brauchen eine Weiterentwicklung von wem anderen. Und an den Challenges, die dann wer andere bringt, an denen wachsen wir auch. Wenn wer kommt und sagt, wie könnte man das machen, kann man das messen? Und wenn noch nicht, wie macht man es messbar?
Wie kommt ihr eigentlich mit den Unternehmen, mit den KMU in Kontakt? Also wie ist da der Zugang?
Da gibt's ganz viele unterschiedliche Wege und Varianten und im Wesentlichen ist es immer Netzwerken beziehungsweise Leute auch persönlich kennen beziehungsweise kennenlernen. Das heißt, wir schauen, dass wir nach draußen gehen. Wir schauen, dass wir auch in unterschiedlichsten Netzwerken vertreten sind, die in irgendeiner Form thematisch passen für uns. Das ist jetzt vom Silicon Alps Cluster angefangen über Arcisteria oder auch Fachverband für Pulvermetallurgie. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Netzwerke oder Additive Manufacturing Austria, wo wir mit aktiv sind und versuchen, auch Sichtbarkeit zu generieren für das, was wir können, was wir leisten können für den anderen. Und dann hoffen, dass man da Gemeinsamkeiten findet. Was wir auch machen ist, wir sind auch international in Kooperationsprojekten tätig, wo es darum geht, nicht nur anderen Forschungsinstituten, sondern auch KMUs europaweit und weltweit Zugang zu großer Forschungsinfrastruktur zu geben, das dann auch finanziert wird. Und das ist auch was in diesen Netzwerken gemeinsam dann auch vermarktet und ganz nach außen getragen wird, damit einfach kleine Firmen die Möglichkeit bekommen, wirklich teure Forschungsinfrastruktur nutzen zu können, die für sie dann auch wichtig sein kann und die den nächsten Innovationssprung bedeuten kann.
Also es gibt Zugänge, wenn man will, aber du hast gesagt, die KMU wissen es oft nicht. Wie kann man da die Lücke schließen?
Ja, also ich glaube, dass wir niederschwellige Kommunikation betreiben sollten. Ich bin der totale Fan der österreichischen Forschung und Entwicklung und Innovation. Ich finde, was wir noch lernen sollten, ist in der Kommunikation. Ich finde es immer sehr gut, wenn wir in allen Wissenschaftsteilen der Zeitungen und der Radiomedien vertreten sind. Ich glaube aber, dass der Zugang auch sein müsste im staatlichen Fernsehen vielleicht eine Innovationsshow zu haben, wo präsentiert wird, was wir so im Land machen. Das könnte man auch mit einem Preis dotieren oder in Boulevardmedien coole Geschichten präsentieren, was so in meiner Umgebung passiert. Ich glaube, wir dürfen den Link nicht vergessen. Ich bin immer ein bisschen ein Kämpfer für die Bundesländer, wenn ich hier in Wien bin.
Ja,
es ist notwendig und es ist halt einmal der Mensch per se. Wenn ich jemanden auf der Straße sehe und ich kenne sein Gesicht, interessiert mich das einfach ein bisschen mehr, als wenn ich irgendwo ganz plakativ in einem Wissenschaftsteil einer österreichischen Zeitung einen Artikel lese. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen forcieren würde, die Dinge, die in einem Umkreis von, weiß ich nicht, 100 Kilometer, es muss nicht Kilometer beschränkt sein, die zu vermarkten und die zu kommunizieren, hätten wir, glaube ich, in Österreich schon einen riesen Hebel. Weil ich bringe immer diese Werbung, die es einmal gegeben hat vor vielen Jahren, wo bei uns in der Steiermark auf großen Plakatwänden Menschen aus dem Bezirk oben waren mit einem Zukunftsspruch, wie sie die Zukunft positiv mitgestalten wollen. Und die hat wirklich diese Ideen hat jeder in der Freundesrunde diskutieren können, weil hast du gesehen, das war ja der und weißt du, die arbeitet dort und die hat das gesagt. Das würde ich zum Beispiel als Hebel sehen, es in die KMU-Landschaft zu bringen. Eigentlich sehr einfach in meinen Augen. Mhm. Wir haben die Infrastruktur in Österreich. Man könnte mit gewissen Institutionen andenken, das wirklich massiv voranzutreiben. Ich halte nicht so viel von so großen strategischen Themen. Die sind wichtig für einen Staat, aber für die Umsetzung per se mit Einzelagierenden muss sie immer, glaube ich, auf die emotionale, persönliche Ebene gehen.
Wenn ich ergänzen darf, vielleicht, ich glaube, es hat sich schon einiges verändert, wenn man sich anschaut, wie stark die Universitäten, die Forschungseinrichtungen, die Fachhochschulen nach außen gehen. Also ich kann mich nur an Zeiten erinnern, wo das bei Weitem nicht so stark der Fall war. Auch umgekehrt, Unternehmen haben mehr Interesse an der Forschung. Auch manchmal an Forschung, das ist ja immer die Sache, an Forschung, die vielleicht nicht sofort anwendbar ist. Also es geht ja um das Kennenlernen, das Gegenseitige und einfach zu wissen, mit wem ich reden kann. Und manchmal muss ich mit Leuten reden, wo ich vielleicht denke, auf den ersten Blick, da haben wir wenig Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten findet man dann oft und deswegen glaube ich, ist es eine Bring- und Holschuld auf beiden Seiten. Unternehmen wie eben Forschungseinrichtungen nach außen gehen, den anderen zuhören, Veranstaltungen machen, auch sehr, sehr lokal, genau richtig im Umfeld einer Institution, eines Unternehmens, weil man da am meisten nicht Anknüpfungspunkte hat, das sehe ich genauso.
Ich bin ganz deiner Meinung. Ich muss nur sagen, wie lange hat es gedauert, bis es die TU Austria gegeben hat? Das ist zwar die universitäre Geschichte, aber wie wichtig das war, dass einmal auch da Zusammenschlüsse gibt, die dann in die Öffentlichkeit gehen und gemeinsam präsent sind.
Ich würde da gerne noch mal kurz einhaken an dich, Martin. Du bist ja Ökonom, Forscher, Professor, ehemaliger Wirtschaftsminister und eben aktuell Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und Buchautor. Du hast also von vielen verschiedenen Perspektiven und auf vielen verschiedenen Ebenen kooperiert. Aber was würdest du denn sagen, woran scheitern Kooperationen am ehesten und was sind die größten Hürden? Was macht es denn besonders schwer zu kooperieren?
Ja, wir wissen und im Buch beschreiben wir das sehr ausführlich, welche Faktoren zur Kooperation beitragen und welche eher abträglich sind. Da gibt es relativ viele, wenn man sie gut kennt, ist nicht ein Vorteil. Vertrauen aufzubauen ist wichtig für Kooperation. Aber wenn es jetzt darum geht, Kooperation zwischen Leuten, die sich nicht so gut kennen, auch herzustellen, dann geht es manchmal auch darum, auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen, wenn es nicht funktioniert. Also es braucht ein ganzes Set an verschiedenen Aspekten, um Kooperationen gerade im größeren Stil auch wirklich erfolgreich zu gestalten. Das lässt sich gar nicht so sehr auf ein, zwei Punkte zusammenfassen. Der entscheidende Punkt, wenn man auf die persönliche Ebene geht, ist das Vertrauen. Vertrauen ist gar nicht so leicht, weil natürlich klarerweise Vertrauen einen verletzlich macht. Das heißt, man muss manchmal auch akzeptieren können, dass etwas nicht klappt, in das man investiert hat. Das ist ja genau das Vertrauen. Man investiert Zeit, Geld, was immer, und dann klappt es nicht. Aber wir lernen, und das beschreibt mein Buch auch ganz gut, über die Zeit hinweg, gerade in der Erziehung, wenn man aufwächst, wenn man größer wird, wenn man älter wird, im Jugendalter, dass das gut funktioniert, dass unsere Gesellschaft über Kooperation funktioniert. Wir haben eine Studie, die wir gemeinsam gemacht haben, Matthias Sutter, der Co-Autor vom Buch und ich, wo wir untersuchen, wie Kinder kooperieren. Und Kinder sind weniger kooperativ als Erwachsene. Man lernt das also in der Erziehung und in der Sozialisation über die Zeit hinweg. Das heißt, wir sind eigentlich, das wissen wir eh, soziale Wesen und das Soziale kommt über die Zeit auch in unser Leben hinein. Zuerst vertrauen wir nicht klarerweise unseren Eltern, unseren direkten Freunden und Bekannten, aber dann mit der Zeit lernt man, es macht auch Sinn, auch wenn man manchmal enttäuscht wird, dass man grundsätzlich versucht, kooperativ zu sein.
Das heißt eigentlich dieselben Faktoren, die jetzt Kooperation erfolgreich machen, verhindern sie dann auch. Also das ist
ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ganz richtig. Seiten, ja. Und es ist auch so, dass es oft, wenn die Regeln nicht genau sind, selbst unter kooperativen Menschen es zu keinem guten Ergebnis kommt. Jeder kennt es. Man geht in eine Teamarbeit rein, ein paar Leute, jeder ist motiviert und wartet, was die anderen machen und dann kommt nicht so viel, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird das Projekt bewegt nichts. Mhm. Solche Fälle gibt's. Das kann man nicht über die richtigen Regeln.
Oder die Arbeit bleibt bei einem hängen. Ne?
Genau, richtig. Der andere macht's. Genau. Aber diese Fälle gibt's nicht immer wieder. Trotzdem kooperieren wir. Und wie gesagt, man kann dann auch Regeln aufstellen. Man kann Regeln gestalten, wenn es um Kooperation geht, die dann Kooperation wahrscheinlicher und besser machen. Aber da müssen wir sehr tief dann ins Detail gehen, wie das funktioniert.
Okay. Lass uns da noch ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Also gerade bei F&E-Kooperationen, wie kann man denn die gerade attraktiver machen für KMU? Also was gäbe es da für Rahmenbedingungen oder für Regeln, die man aufstellen könnte, damit das ein bisschen leichter wird? Weil KMU sind ja doch kleiner, haben weniger Ressourcen und so weiter. Die sind dann vielleicht nicht so im Vorteil wie große Industrien oder Universitäten und so weiter. Wie kann man da einen gewissen Ausgleich schaffen? Kann man das überhaupt über Regeln und Rahmenbedingungen? Iris, vielleicht möchtest du da einhaken.
Ja, also vielleicht möchte ich mal vorab sagen, generell bin ich ja ein totaler Fan von Österreich und wir haben sensationelle Rahmenbedingungen. Es gibt immer Optimierungsbedarf und es gibt immer Einsparungsbedarf und Verbesserungsbedarf. Ich schätze mich aber schon sehr glücklich, in diesem Land zu leben und wir haben sehr gute Rahmenbedingungen. Wenn ich mir ganz trocken überlege, warum sollte eine KMU eine Kooperation eingehen, dann ist es am Ende des Tages, glaube ich, immer die Win-Win-Situation. Also es muss einmal per se eine Möglichkeit bestehen, dass ich aus dem, was ich tue, einen Vorteil daraus ziehe. Alles andere, gerade in Zeiten wie diesen, die so kritisch und so fordernd sind, würde mich nicht motivieren, eine Kooperation einzugehen. Das heißt, neben all diesen Bedingungen müssen einmal alle Partner, die sich hier treffen, per se eine Win-Win-Situation sehen. Und ich glaube, daran ist schon mal eine große Schwierigkeit geknüpft. Warum? Ich bringe das immer das Beispiel, worum kämpfen wir in der KMU? Es ist ein bisschen die Sprache. Vor vielen Jahren sind wir auf einem Tisch gesessen. Das war so eine Art Forschungscafé, wo Leute in unserem Umfeld erzählt haben, woran sie gerade forschen. Da war jemand dabei, der hat sich mit Insulinentwicklung beschäftigt. Wir sind Kupfermetallurgen in unserer Firma. Würde man beim ersten Gespräch sie denken, so wie du gesagt hast, der bringt einmal sicher nichts, dass ich mich mit dem austausche. Daraus sind 5 Patente entstanden, lange Rede, kurzer Sinn, und 2 super Produkte, die am Markt positioniert sind. Dazu bedarf es aber wirklich, dass man sich gegenseitig versteht, dass man Zeit hat, sich anzuhören, worin besteht die Innovation, und dass man auch Geld, Zeit hat, zu investieren. Kann ich diese Innovation in ein Produkt in meiner Branche umwandeln, das sich dann auch verkaufen lässt? Und wenn wir jetzt sagen, welche Rahmenbedingungen könnten uns da helfen? Ich bin ein großer Verfechter dieser ganz niederschwelligen Unterstützung der KMUs bei der Launchierung von bereits einem Piloten hin zu einem marktfähigen Produkt. Man darf nämlich, glaube ich, nie vergessen, und das erlebe ich sehr oft, wir gehen immer bis zu diesen Pilotprojekten oder Pilotprodukten oder Pilotinfrastrukturen. Aber das ist meistens noch lange kein verkaufsfähiges Produkt oder keine verkaufsfähige Leistung. Wenn wir am internationalen Markt, und das sollte auch für uns KMUs schon der Ausblick sein, wir sind am internationalen Markt und wir müssen uns dort behaupten, wäre es gut, niederschwellige Unterstützung bekommen, die Überführung von einem Piloten in ein marktfähiges Produkt. Und ich glaube, wenn man da Unterstützung hat, sollte ein Riesenhebel möglich sein für die Zukunft. Ich denke jetzt nur an die Digitalisierung. Wir alle in unseren Branchen verstehen die Sprache der Digitalisierung nicht so gut, weil ich bin ja eine Fachmetallurgin und mein Kollege ist ein Fach, Papierhersteller, und der andere ist ein Fach Erdölhersteller. Und Gott sei Dank haben wir diese große Gruppe an Fachleuten der Digitalisierung. Und das wäre für mich ein klassisches Beispiel. Ich erkläre dem in meiner Sprache mein Produkt, er erklärt mir in seiner Sprache, was er kann, und dann dauert es wahrscheinlich einige Monate, bis wir uns gegenseitig verstehen, und nach 1-2 Jahren werden wir ein Produkt am Markt haben. Wir haben das gerade in unserer Firma durchlebt. Es hat uns ungefähr 1 Million Euro gekostet, nur dass man eine Idee hat, was dieser Prozess gekostet hat, obwohl wir beide von unserem eigenen Produkt überzeugt waren, aber daraus ein gemeinsames Produkt zu erzeugen, kostet wirklich viel Zeit und Geld. Und da sehe ich zum Beispiel einen Riesenhebel, da könnte man ansetzen.
Vielleicht als Hintergrund noch, weil es viele Leute nicht wissen, Wir haben, was Patente betrifft, in Europa und auch in Österreich sind wir ohnehin weit vorne dabei, in Europa ungefähr pro Kopf die gleiche Zahl wie in den USA. Also wir haben gute Voraussetzungen, was die Grundlagen von Forschung und Entwicklung, angewandter Forschung und Entwicklung für Unternehmen betrifft. Wir haben aber viel weniger rasch wachsende Unternehmen. Das liegt manchmal an der fehlenden Möglichkeit, schnell zu wachsen, Kapitalmarkt, Kredite zu bekommen für solche Ideen. Das liegt auch daran, dass der Markt in Europa noch fragmentierter ist als in den USA. Gibt sicher einige Gründe, aber all das kann man eigentlich erleichtern. Man kann das nicht völlig beheben, aber erleichtern, wenn man die richtigen Schritte setzt in Europa. Das spielt eine große Rolle. Du hast angesprochen, gerade in Europa ist es wichtig für ein kleines Land, vergleichsweise kleines Land, mittelgroßes Land wie Österreich, über die Grenzen hinweg zu denken. Und das ist gar nicht so leicht manchmal. Und hoffentlich schaffen wir es relativ bald auch, diese Fragmentierung noch etwas abzubauen am gemeinsamen Markt. Das spielt eine ganz große Rolle, weil gerade Patente, Digitalisierung ist angesprochen worden, eine gewisse Skalierbarkeit erfordern. Und die ist halt in einem kleinen Markt wie Österreich nicht immer gegeben, für einzelne Produkte sicher, aber nicht für alle Produkte, die von KMUs entwickelt werden. Ja.
Genau.
Da sind wir schon ein bisschen bei der Roadmap. Die Frage kommt ja noch. Aber ich möchte noch kurz zurückkommen zum Thema auf Vernetzung, auch mit der Forschung, mit Forschungseinrichtungen. Evi, kennst du ein Beispiel, wo die Vernetzung gut funktioniert hat oder auch auf internationaler Ebene oder bei euch konkret, dass du uns da erzählen könntest, wie das aus der Praxis ausschaut?
Ja, Netzwerke gibt es natürlich durchaus einige, sowohl innerhalb von Österreich und bin ich bei der Iris. Ich finde die österreichischen Möglichkeiten, die es teilweise gibt, wirklich, wirklich gut. Das fängt an bei uns, bei unserem Netzwerk, bei der ACR. Das geht auch über die Möglichkeiten, die zum Beispiel auch die FFG bietet mit allen möglichen Förderschienen, die ganz speziell wirklich für die Kleinen tatsächlich gute Fördermöglichkeiten bieten. Und wo es oft einmal nicht an der Verfügbarkeit, sondern manchmal wirklich an der Mediation, an der Kommunikation der Möglichkeiten und dem Zusammenführen der Partner vielleicht ein bisschen hapert, aber da hoffe ich, dass das auch besser wird. Es gibt aber europaweit einiges an solchen Initiativen, wo in Netzwerken welche zusammengeführt werden, also KMUs zusammengeführt werden, auch mit Forschungsinstitutionen. Da gibt es zum Beispiel als Beispiel die CHIPS Competence Center. Das ist eine Initiative aus dem Halbleiter- bzw. ICT-Bereich, wo es, ich glaube, inzwischen knapp 30 Netzwerke gibt in allen möglichen EU-Ländern, wo ganz dezidiert eigentlich den kleinen KMUs aus dem Bereich die Möglichkeit gegeben werden soll, über Kooperation mit Forschungsinstitutionen ihre Innovationen gezielt weiterzutreiben. Große Netzwerkprojekte, wie ich vorher schon erwähnt habe, die zu Infrastruktur auch Zugang geben sollen generell, wie zum Beispiel das Projekt Rihanna im Nanotechnologiebereich, wo wir auch unterwegs sind, wo wirklich auch ohne zusätzliche Kosten KMUs kommen können und sagen können, ich brauche ein Synchrotron, ich brauche eine Messung am Elektronenmikroskop, ich brauche einen Supercomputer, um irgendwelche Sachen zu rechnen und dort wirklich gezielt Unterstützung bekommen. Und die Möglichkeiten gibt's und wir sind gerade dabei, diese Möglichkeiten eben auch unter die Leute zu tragen, weil das ist genau das, wie die Iris ja gesagt hat, die Leute müssen zueinander finden und müssen verstehen, wo sie ihre Stärken abholen bzw. unterbringen können.
Hast du das auch schon mal gehabt, dieses Problem des Nichtverstehens, also wo verschiedene Ausdrücke oder verschiedene Sprachen sozusagen da ein bisschen hinderlich sind?
Ja, das hat man natürlich, das hat man sowieso. Wenn man aus der Forschung kommt, regelmäßig, dass man, ich sag mal, mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommuniziert und einfach mal sozusagen versuchen muss zu transportieren, was man eigentlich macht und was dann Mehrwert ist. Weil für viele klingt auch das, was wir machen, so exotisch.
Sehr hochtechnologisch. Also
ja, aber wir machen eigentlich auch, ich sag mal, Sachen, die sind im täglichen Leben jetzt nicht so Hightech. Wenn irgendwer kommt, weil seine Beschichtung an irgendeinem Produkt nicht hält, zum Beispiel oder sowas. Und alle möglichen, wirklich kleine Firmen, die Aufklärungsarbeit bei uns betreiben, ganz buchstäblich. Und es ist nicht immer so Hightech, ich muss ein paar Atomlagen genau sehen können. Das ist manchmal
Wie finden die konkret den Weg zu euch? Also die finden die Adresse im Internet oder die recherchieren ein bisschen oder wie funktioniert das?
Wir hoffen auch natürlich auf diesem Wege, aber wie gesagt, wir betreiben natürlich schon auch versuchen viel gezielte Netzwerkarbeit auch zu betreiben, dass wir möglichst viel Sichtbarkeit generieren. Und wir haben natürlich ein gewachsenes Netzwerk, es gibt uns ja schon eine Zeit lang. Wir haben Menschen, die hinausgehen aus diesem Netzwerk und das Netzwerk erweitern. Und wir haben auch sehr viele Studierende über die Kooperation mit der TU, die dann rausgehen und in Firmen arbeiten, die Firmen gründen, die dann wiederkommen, weil sie wissen, was wir können und die dann einfach da einen Ansprechpartner finden. Also Menschen kennen ist es ganz oft, ja.
Und innerhalb der ACR, also die ACR ist ja ein Verband von Forschungsinstitutionen und ihr seid ja Mitglied darin. Ihr habt ja auch viele Projekte, interdisziplinäre, mit anderen ACR-Instituten. Wie hat sich das in den letzten Jahren noch intensiviert oder welche Themen sind denn neu dazugekommen, wo ihr nicht gedacht hättet, dass ihr euch damit überhaupt mal beschäftigt?
Oh, also was neue Themen angeht, sind wir, glaube ich, immer offen, weil da gibt es inzwischen fast nichts mehr, was uns noch überraschen kann.
Ihr habt so Staubanalysen gemacht, Bettwanzen, ja,
wir untersuchen Holz, wir untersuchen Baustoffe, wir untersuchen jetzt gerade aktuell in einem Problem Schilf, das sich zersetzen soll. Da haben wir gerade ein tolles neues Projekt angestartet, ein ganz spannendes.
ACR-Projekt?
ACR-Projekt. Danke nochmal an die Fördergeber an dieser Stelle. Auch nein, es ist großartig, was man in diesem Netzwerk eigentlich machen kann, weil man ehrlicherweise sagen muss, durch diese Vielfältigkeit im Netzwerk kommen wir ja ganz oft auch auf ganz, ganz spannende Ideen. Auch mit der Lebensmittelversuchsanstalt, Getreide. Also da sind ganz, ganz interessante Sachen dabei, die ich mir vor ein paar Jahren, wie ich da so mit eingestiegen bin, vielleicht nicht gedacht habe, dass man als Elektronenmikroskopikerin am Radar hat oder buchstäblich unterm am Schirm.
mir hat dein Buch deshalb so gut gefallen, weil eigentlich beschreibt es ein bisschen die Geschichte vom ACR. Als ich vor vielen, vielen Jahren begonnen habe, war das so, jeder Institutsleiter hatte seinen Forschungsbereich, hatte sein Forschungsprojekt. Das war entweder ein naturwissenschaftliches oder ein sozialwissenschaftliches, hatte große Sorge vom Kollegen, konkurrenzmäßig vielleicht Geld abgeworben zu bekommen. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie oft und wie viel wir diskutiert haben, um dieses Denken in die Gruppe zu bringen. Wir sind nicht Konkurrenz, sondern wir forschen gemeinsam. Und was mir so gut gefallen hat, und das ist wirklich so nett gewesen, ich bin selber Naturwissenschaftlerin und ganz zu Beginn habe ich mir immer gedacht, boah, für was braucht man diese sozialwissenschaftlichen Institute? Die produzieren ja nur Papier. Das war wirklich meine Denke. Und auch, man darf sich ja weiterentwickeln und man darf ja intelligenter werden. Und heuer musste ich wirklich lachen, weil wir hatten 2, 3 Hardcore-Projektleiterinnen und Projektleiter, die sich vorne hingestellt haben und gesagt, und wir brauchen das sozialwissenschaftliche Institut, weil die helfen uns, den Markt anzuschauen. Die helfen uns, die Käuferstruktur zu analysieren. Es war einfach so erfrischend. Das ist jetzt nicht ein Must, weil wir haben ja die Regel bei uns auch, es gibt kein Projekt mehr, wo nicht mehrere Institute gemeinsam forschen, sondern es war so eine überzeugende Darstellung, warum das wichtig ist. Und ich glaube, diese Entwicklung müssen, glaube ich, auch KMUs noch ein bisschen gehen. Aber im ACR macht es wirklich eine große Freude, wenn man dann sieht, was wir die letzten 10 Jahre mit unseren Institutsleitern gemeinsam geschaffen haben. Und das ist ein Selbstverständnis mittlerweile.
Weil das auch eine langfristige und strategisch aufgesetzte Kooperation ist, wo wir eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit auch gezielt fördern. Braucht es denn mehr von solchen strategischen Kooperationen?
Ja, natürlich. Oder und ich kann nur das bestätigen, was Iris sagt. Das gilt ja für alle Unternehmen. Also ich kenne jetzt dann doch viele Institutionen und Unternehmen recht gut. und Silo-Denken gibt's überall. Es ist immer Management-Aufgabe zu schauen, wie komme ich dahin, dass verschiedene Bereiche zusammenarbeiten, wie schaffe ich es, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass Misstrauen abgebaut wird, eben die Gefahr, dass irgendwas abgeworben wird oder dass irgendwer bevorzugt wird oder benachteiligt wird. Das ist eine ganz, ganz wichtige Management-Aufgabe und die wird es auch weiterhin natürlich geben, egal wie groß das Unternehmen ist, wie groß die Institution ist. Aber klar, erfolgreich, glaube ich, ist, das habe ich am Anfang auch gesagt, wer schafft zu kooperieren, erfolgreich ist, wer schafft diese Departments, diese Silos ein bisschen abzubauen. Das gilt eben für jedes Unternehmen aus meiner Sicht. Und für die Forschung natürlich genauso.
Und gerade jetzt im FDI-Pakt und in der Industriestrategie ist auch sehr viel von dem Aufbau von Ökosystemen jetzt die Rede. Ja. Ist das ein guter Weg? Ist das eine Ergänzung zu Kooperationen? Ist es dann ein Entweder-Oder? Wie siehst du das?
Also ehrlich gesagt sehe ich es ein Ökosystem als einfach eine logische, institutionelle Abbildung von Kooperationen. Ich versuche, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, möglichst ohne große Hürden zusammenzuarbeiten. Ein gutes Ökosystem hat eine Reihe von Beteiligten, die kooperativ versuchen, das Beste zu erzielen und wo es keine großen Schwellen oder Hürden gibt. Österreich hat eben gerade in dem Bereich, glaube ich, einen großen Vorteil. Wir sind ein mittelgroßes Land, wo man noch die Leute kennen kann. Und das ist gerade für so Ökosysteme ein ganz wichtiger Vorteil, den wir auch ausspielen können. Habe das öfters auch im Ausland mitbekommen, als ich als Wirtschaftsminister unterwegs war und auch für die angewandte Forschung zum Teil zuständig war, dass viele mit einem gewissen Neid und einer großen Anerkennung auf Österreich schauen, weil wir es schaffen, diese Ökosysteme ganz gut zu gestalten. Kann immer noch besser werden, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo eben die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, den Forschungseinrichtungen und der öffentlichen Hand nicht so gut verzahnt ist und die Struktur, die wir haben in Österreich mit den Forschungsförderungseinrichtungen, mit den Unternehmen und den Forschungseinrichtungen, ist, glaube ich, durchaus beispielgebend für viele andere Länder. Wir können uns auch noch ein paar Sachen abschauen von anderen Ländern, aber wir sind da vorhin mit dabei und das ist das typische Ökosystem, das wir brauchen und weiterentwickeln müssen.
Und welchen Beitrag können so intermediäre Akteure eben wie die ACR, also Schnittstellen wie die ACR zum Beispiel oder Kompetenzzentren, Cluster und so weiter, welche Rolle können die übernehmen? Als Übersetzer, als Vernetzer? Wie siehst du das?
Also ich glaube sowohl als auch und ich glaube ganz entscheidend wäre die Rolle der Unterstützung. Also wenn ich mir klassische KMU anschaue, hat die keine Forschungsabteilung. Das heißt, die kann weder einen Forschungsantrag schreiben, noch kann sie per se oder ist sie geübt, in Forschungsabrechnungen zu erstellen. Ideal ist natürlich, wenn ich mich dann an ein Forschungsinstitut wenden kann, an ein ACR-Institut oder welches Institut auch immer, das mich dabei unterstützt, dass ich administrativ einmal nicht gefordert bin. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, dass wir in der KMU in Österreich schon unter administrativen Mehraufwand leiden, wenn wir Forschung machen wollen. Es ist leider so. Ich möchte aber auch sagen, was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass die Forschungsprämie in vielen nicht bekannt ist. Das sehe ich auch nach wie vor an Hebel. Das würde schon einen Anschub bewirken bei manchen. Und da sehe ich auch wieder eine Kooperation mit Forschungsinstituten, oder speziell so, wie wir es im ACR sehen. Ideal ist natürlich, wenn ich ganze Branchen mitnehmen kann. Und wir wissen von vielen Instituten, dass sie sehr aktiv mit den KMUs diskutieren und ihnen auch dann genau diese Hilfestellung geben. Wenn der KMU sich überlegt oder die KMU, wie kann es finanzieren, ihm auch mitteilt, hör zu, wir können einen Forschungsantrag schreiben oder wir können mit dir am Ende deine Gesamtforschungsaufwendungen anschauen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Institute auch immer mehr unter Druck kommen, weil das sind ja dann sogenannte Overhead-Costs, also diese gesamte Serviceleistung. Ich persönlich sehe aber darin einen Riesenhebel. Wenn ich dieses Service bieten kann, gerade der KMU, die keine Forschungsabteilung hat, sondern wo vielleicht die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer oder der Manager motiviert ist, innovative Entwicklungen in der Zukunft umzusetzen, dann braucht er genau diese Unterstützung, weil er hat dann nicht so das Controlling bei der Hand, dass ihm die Abrechnung auf Knopfdruck machen kann. Und er hat sicher auch nicht die Übung im Wording. Und wir alle, die aus dem universitären Umfeld kommen, wissen ja, um einen Forschungsantrag wirklich gut zu schreiben, ist es notwendig, ein gewisses Wording zu benutzen. Und das sollte man schon nicht vergessen. Also ich glaube, ja, Ökosysteme werden entstehen durch Kooperationen. Umgekehrt, Ökosysteme können wir, glaube ich, positiv beeinflussen, wenn einfach diese Unterstützung leichter abrufbar ist.
Evi, siehst du euer Institut auch in dieser Rolle?
Ja, und ich freue mich sehr, dass die Iris das tatsächlich sozusagen auch genauso beschreibt, weil wir versuchen das auch schon seit einigen Jahren immer wieder und wir sehen auch, dass das wirklich ganz viele Gelegenheiten hat, wo das auch auf Zuspruch stößt. Wenn man sagt, wir sind diejenigen, die die Forschungslandschaft in Österreich kennen, die vielleicht auch unterstützen können dabei, wirklich Beratung ist jetzt ein zu großes Wort, aber in einer Diskussion zu sagen, okay, schau her, die und die und die Möglichkeiten gäbe es überhaupt, bis sind dir die bekannt? Und wenn man dann auch die Gelegenheit gehabt, zuzuhören, bin ich wieder bei diesem persönliche Kontakte und dem anderen zuhören und verstehen, was eigentlich der braucht, die braucht in der Firma oder in was er immer für Innovation geplant ist. Und das gemeinsam mit dem abzuholen, auszuformulieren und zu schauen, wo könnten das reinpassen. Und bis zu einem gewissen Grad denjenigen das dann auch abzunehmen und mitzutragen. Und ich glaube, das ist was, wo wir Möglichkeiten haben in Österreich. Und je besser wir auch zusammengeführt werden, dann schließe ich jetzt einmal kurz wieder zurück zu deiner Frage vorhin. Also je mehr Möglichkeiten das sich bieten für Schnittstellen, für gemeinsame Mix- und Match-Diskussionen, was für Möglichkeiten gibt's und wo finden sich auch Themen mit Leuten, die diese Themen auch betreuen können, das wäre, glaube ich, eine große Unterstützung auch für uns. Ja.
Ich sehe da nur ein großes Problem in der Zukunft und zwar, das ist der Druck, unter dem wir alle stehen und das sind sowohl die Forschungseinrichtungen wie auch wir als KMU, weil all diese Dienstleistungen und Unterstützungen und Anschub-Kooperationsgespräche müssen finanziert werden. Das ist ein Thema und das andere Thema ist aber auch, es muss jemand Zeit dafür haben und durch die Rahmenbedingungen, die wir aktuell am Markt sehen, ist die KMU-Landschaft schon sehr gefordert. Das heißt, wir müssen sowieso auch ein bisschen weiterdenken, wie können wir es vielleicht besser kommunizieren, so dass großflächigere Info verfügbar ist, dass es wirklich nicht nur auf diese am Ende des Tages erfolgsversprechend ist ein bilaterales Gespräch. Aber dass ich überhaupt zu diesem bilateralen Gespräch komme, wäre es, glaube ich, schon gut, medienwirksam und Kommunikationskanäle zu nutzen, die in kurzer Zeit effektiv genutzt werden können. Weil darin sehe ich ein Problem für die Zukunft. Egal, was wir hier besprechen, wie wichtig es ist. Ich sehe momentan meinen Alltag in der Firma. Wir haben keine Zeit dafür. Also, weil die Herausforderungen sind so immens geworden, es ist unglaublich.
Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wie wir es schon angesprochen haben, was könnte man tun? Wie könnte eine Roadmap aussehen, um Österreich in den nächsten 10 Jahren im Bereich der F&E-Kooperationen auf das Niveau der Innovation Leader zu bringen? Martin, vielleicht magst du.
Also ich glaube, es ist klar, dass außer Streit stehen sollte, dass es eine Finanzierung für diese Anbahnung, für die Forschungsförderung geben muss. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Da braucht es auch öffentliche Mittel dafür, auch bei allem Verständnis für das Sparen und der Effizienz dieses Einsatzes der öffentlichen Mittel. Aber die haben einfach eine hohe Umwegrentabilität für die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch für die gesellschaftliche. Wir reden jetzt über wirtschaftliche Entwicklung, aber viele dieser Innovationen macht das Leben von Menschen besser. Das kann man anhand von Medizinprodukten leichter darstellen, aber es gibt viele andere Bereiche auch, wo man es vielleicht gar nicht so merkt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das aus der Streit stellen. Ich bin froh, dass der FDI-Pakt für die nächsten Jahre jetzt so weit am Weg ist, dass wir gewisse Planungssicherheit haben. Aber es wird weiter nicht darum gehen, auch neue Entwicklungen noch besser einzubauen. Was ich glaube, was sicher eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren, ist die Frage, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Und da geht es gar nicht so sehr, das selbst zu entwickeln. Da sind wir wahrscheinlich schon zu spät dran. Es geht um die Anwendung. Wie schaffen wir es, dass wir die möglichen Produktivitätsgewinne, die es damit geben kann, auch hier realisieren in Österreich. Das heißt Anwendung, das heißt Ausbildung, das heißt möglichst gute Vorbereitung darauf. In einem schwierigen Umfeld, das ist mir sehr bewusst, die Unternehmen haben für diese Sachen oft wenig Zeit, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass ein gewisser Zwang da ist, sich diese Zukunftsthemen auch in kleineren Unternehmen anzunehmen, sonst wird es in der Zukunft noch schwieriger werden.
Also ich bin dir zuerst einmal dankbar, dass du diese gesellschaftliche Wertschöpfung erwähnt hast, weil ich finde auch, das ist auch in unserer Kommunikation manchmal gar nicht so gut, dass wir immer von der wirtschaftlichen Wertschöpfung reden, aber die wirtschaftliche Wertschöpfung bedeutet ja, dass es uns gesellschaftlich gut geht. Und ich bin sehr stolz, zum Beispiel eine Firma zu haben, wo ich weiß, meine Mitarbeiter und Mitarbeiter geht's echt gut, denen taugt Innovation, die sind bereit, über den Tellerrand zu schauen und ein bisschen mehr zu investieren. Zum Thema Innovation für die Zukunft und für diese Roadmap, so wie du gesagt hast, ich glaube auch, die große Herausforderung wird schon werden, wie schaffe ich es, dass dieses Wissen geteilt wird? Und wenn ich jetzt die KI hernehme und die Artificial Intelligence, das ist ja momentan total absurd. Wir reden von etwas, was uns die Arbeit erleichtert. Wenn ich 4 Firmen hernehme, bin ich mir sicher, dass jeder Ressourcen draufsetzt, wie kann ich die Artificial Intelligence für mich nutzen, dass ich weniger Ressourcen brauche, um mein Ziel zu erreichen. Aber nicht gemeinsam. Jeder von den 4 macht es jetzt bei sich zu Hause. Einer von den Armen, sage ich, so wie bei mir, da kriegt es einer auf die Schultern, du kümmerst dich jetzt, was wir tun werden bei AI. Und ich bin mir sicher, 2 Türen weiter, bei der nächsten Firma gibt es den gleichen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die sagt, ab morgen bist du mein Artificial Intelligence Beauftragter. Und wenn wir uns dieses Problem vor Augen führen, zeigt es eigentlich das, womit wir kämpfen werden. Wir müssen eine Lösung finden, dass wir uns mehr austauschen. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie wir das schaffen werden, aber diese Denkaufgabe, finde ich, sollte man machen. Wie schaffen wir es, dass wir vielleicht auch in einem engeren Umfeld, völlig egal aus welcher Branche, aber uns wirklich vielleicht einmal im Monat austauschen, welche Probleme haben wir, welche Lösungen hast du schon gefunden bei der AI, welche Lösungen hast du im Kopf und wen könnten wir woher bekommen, der uns das Umsetzen hilft. Ich glaube, dass wir da einen Wahnsinnshebel haben, Kosten zu sparen. Und ich spreche jetzt nicht davon, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen, weil ich glaube, es geht viel mehr darum, wie schaffe ich es als Geschäftsführer, die so fit zu machen, dass sie besser und sich mehr konzentrieren können auf unser Spezialwissen und das alles einfach nutzen können. Also die Werkzeuge nutzen können, die da sind und sie nicht mühsam beschäftigen müssen, wie lerne ich das Werkzeug zu benutzen? Weil das ist etwas, was wir zum Beispiel momentan tagtäglich kämpfen in der Firma. Wenn wir die Denkaufgabe schaffen, wie schaffen wir, das zusammenzubringen, dass wir gemeinsam wissen, wie werden diese Werkzeuge genutzt, dann, glaube ich, haben wir einen Riesenhebel, weil dann kann unser Know-how, das jeder von uns hat in jeder Branche, für das genutzt werden, wo wir, glaube ich, schon in Österreich sehr weit vorne sind. Wir haben sehr gut denkende Menschen. Das ist aber wichtig für Innovation. Also.
Genau, und auch dieser Gemeinschaftsgedanke, ich glaube, der wird ganz, ganz wichtig werden, weil das wird eigentlich das sein, was uns letztendlich stärken kann im Vergleich zu den anderen. So wie du sagst, da gibt's ganz viele und jeder macht ein bisschen was. Und wenn wir es schaffen, irgendwie einen gemeinsamen Prozess vielleicht auch mediert zu kriegen bis zu einem gewissen Grad, irgendwie zusammenzufinden und zu sehen, wo die Themen sind, in denen wir uns gegenseitig gemeinsam stärken, aber wenn jeder seine USPs hat und aufpassen muss, wie kann ich meine Wettbewerbsvorteile trotzdem erhalten, weil ich muss ja an meine Firma denken. Aber wo sind trotzdem die Punkte, an denen wir teilen können, damit wir gemeinsam wachsen und stärker werden können? Ich glaube, wenn man das sichtbar macht, dann hat man da wahrscheinlich viele Leute dabei. Wenn man sieht, das hat eigentlich einen Benefit dann letztendlich für alle. Mhm. Dann müssen wir noch hinkommen.
Ich hätte eine Frage an dich als Gouverneur der Nationalbank. Wieso kann ich nicht, wenn ich ganz weit in die Zukunft denke und ganz kreativ bin, 2 essentielle Themen in eine Bewertung einer Firma mit reinnehmen? So wie ich eine Bilanz bewerte heutzutage, könnte ich ja sofort die Umweltrelevanz bewerten. Ich könnte aber auch Kooperation bewerten. Und ich könnte eine KPI einführen, die muss ja nicht erzwungen sein, aber ich könnte sie einmal ganz offiziell auch von den Finanzinstituten, ich habe mich immer geärgert, wir haben einen Kunden in Österreich und unsere Kunden sind wirklich weltweit, also wir exportieren 99%. Wenn ich zur Bank um eine Finanzierung gehe und ich sage, mein Projekt ist jetzt in Ägypten oder im Iran, so wie es bei uns war, Schmarrn, gibt's keine Finanzierung. Aber wenn ich bewerten würde, wie innovativ, wie kooperativ ist ein Unternehmen und ich könnte nur einen geringen Prozentsatz an der Finanzierung mir zum Beispiel einsparen, wäre das ein Hebel, der uns was helfen würde. Das ist jetzt sehr kreativ gedacht, ja, und sehr weit gedacht, aber ich muss das heute nutzen, um dich persönlich zu fragen, wie siehst du das in Zukunft? Könnte so etwas möglich werden?
Also ist eine spannende Idee, wie man Kooperationsnetzwerke bewertet. Tatsächlich, meines Wissens in diesen Bewertungsmodellen ist das nicht vollständig abgebildet. Das hat ja zwei Aspekte. Erstens den Vorteil einer gewissen Internationalität und damit auch einer gewissen Diversifizierung, was ja dann auch tatsächlich für die Resilienz eines Unternehmens einen Vorteil darstellt. Gut, spannende Idee. Also wir machen für gewisse Bereiche in der Bewertung von Banken und so weiter natürlich auch Überprüfungen, wie resilient sind die, wie sind die vernetzt, wie stark sind die Risiken gewichtet. Aber in der breiten Palette von Unternehmen habe ich jetzt so eine Bewertung, die sich auf Kooperationen bezieht, noch nicht gesehen. Ein spannendes Forschungsfeld, das man durchaus bearbeiten sollte und könnte.
Ich sehe die Ideen, ja. Die Ideen und Vorschläge gehen uns nicht aus. Wir hoffen, dass wir da weiterkommen. Ich nehme mal mit, wir müssen noch mehr Wissen teilen, Erfahrungen bündeln und da eine gewisse Balance finden. Dankeschön für dieses spannende Gespräch zum Thema Kooperation und zum Thema Vertrauen. Vielen Dank an meine Gäste, Martin, Iris, Efi, für diesen Austausch. Und ich hoffe, dass wir hier den Zuhörerinnen und Zuhörern einige Impulse geben konnten, dass Kooperation eben in der Forschung vor allem keine Option ist, sondern eine Notwendigkeit, damit wir als Innovationsland wettbewerbsfähig bleiben, vor allem für die KMU. Bleiben wir alle offen und neugierig und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.